Das Cover des Bildbandes, das führt einen gleich mitten in die Stadt hinein, und zwar durch diese Häuserschlucht in der Serie Nachtcafé hier, wird der Blick gezogen, direkt bis hinten zur Straße, bis zu dieser Flaniermeile, der berühmten Flaniermeile im modernen Zentrum von Kairo, die voller Schuh- und Kleidergeschäfte ist, wo abends und vor allem nachts auch, weil die Geschäfte sind sehr lange offen immer, da flanieren die Familien oder auch Gruppen von Männern oder Gruppen von Freundinnen, Frauen den Schaufenstern entlang, wo schöne Kleider, zum Teil auch europäisch aussehende Kleider mit tiefen Ausschnitten ausgestellt sind. Und das wirkt dann auch etwas komisch, wenn die Leute, die Frauen vor allem in ihren langen Gewändern und ihren Kopftüchern dann sich begeistert in diese Schaufenster reinsehen und diese Kleider, die sie vermutlich nur zu Hause anziehen könnten, wenn überhaupt, ansehen. Also dort hinten ist auf dieser großen Straße, dieser Thalatarp-Straße, die vom Thalatarp-Platz führt, das ist sehr belebt, und im Zentrum, also jetzt auch im Zentrum des Blickfeldes hier und ich würde fast sagen auch im Zentrum vielleicht der Straße, liegt diese wunderbare Konditorei El Abd. Die hat diese typischen arabischen Süßigkeiten. Basbousa ist zum Beispiel sehr was Gutes, Kunafa, Baklava oder Halabia. Das sind diese süßklebrigen Leckereien, die man auch immer als Mitbringsel gern einkauft und die man ganz besonders auch im Ramadan immer nach dem Fastenbrechen isst. Also diese Flaniermeile ist eine Art wie ein Treffpunkt, und der Blick wird hier, also jetzt eigentlich von der schmalen Gasse, von wo er ausgeht, direkt auf dieses Zentrum im modernen Stadtteil, also modernen, im europäisch geprägten Stadtteil, der so etwa in klassizistisch so Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert entstanden ist. Diese Perspektive wiederholt sich. In einem Bild, da ist sie wirklich ganz stark angeleuchtet. Alles rundherum ist dunkel, das ist da sicher tiefe Nacht. Und der Spot fällt direkt auf diese Ecke, wo die Konditorei El Abd ist. Man sieht noch so eine blau gestrichene Tür und sonst diese weiße Front und die gelb beleuchtete Straße. Also das ist so richtig ein Anziehungspunkt. Ich bin sehr oft auf dieser Straße hin und her gegangen. In den letzten Jahren weniger, aber in der ersten Zeit, als ich in Kairo war, also so ab 1995, war ich immer wieder dort, zum Teil einmal im Jahr, zum Teil zweimal im Jahr oder dann vielleicht auch mal ein 2 Jahr übersprungen. Aber in dieser ersten Zeit war ich sehr viel in Downtown Kairo oder Wisth El Balad, wie die Ägypter das nennen, wie es auf Arabisch heißt. Also Wisth El Balad heißt eigentlich Stadtzentrum. Und das ist insbesondere diese Plätze Thalatarb und Tahrir, der auch nicht weit davon liegt. Und diese Straße, diese Flaniermeile, wo eben viele Geschäfte, auch ein Café Americana ist noch dabei und eben dieses El Abd Café. Die schmale Gasse eigentlich, also nicht jetzt weg von dieser Flaniermeile, die schmale Gasse, die eigentlich im Zentrum des Bildes ist. Die ist voller Cafés, also man sieht da unterschiedliche Perspektiven. Also man sieht vor allem von oben diese Autos, die da zum Teil mitten auf der Straße stehen. Und beim genauen Hinsehen oder auf anderen Bildern sieht man dann auch mehr das Café, ein Straßencafé. Also man sieht Tische, also Metalltische, Plastikstühle, die sind sehr charakteristisch, die findet man in ganz Kairo. Zum Teil weiße oder türkisfarbene oder blaue Plastikstühle. Und diese kleinen Metalltischchen, die eine ganz winzige Oberfläche haben, wo kaum 2, 3 Teegläser Platz haben. Und die sind da am Rand der Gebäude, und in der Mitte stehen überall diese Autos rum. Und was bei denen besonders auffällt, die sind ganz blank geputzt. Also das ist selten, dass man sowas in Kairo sieht. Das ist ja immer alles unglaublich staubig. Das heißt, das ist da hier eine Garage. Autos werden repariert, sie werden geputzt, die glänzen in knallrot, blau, in allen Farben. Und irgendwie neben diesem Café wirkt das fast, als wären diese Autos, als würden die da zum Setting gehören. Wie wenn diese Cafés sind wie eine Art Wohnzimmer für die Männer, und diese Autos sehen aus wie Möbelstücke in diesem Wohnzimmer. Was auch auffällt, diese verschiedenen Cafés, man weiß nicht mal, ob es mehrere sind oder ob die alle zu einem gehören, ob sich einfach diese Tische und Stühle da irgendwie ausgebreitet haben. Vielleicht ist es auch so, dass eben, weil da offenbar eine Garage ist, also eine Autogarage oder Autowerkstatt, dass möglicherweise diese Cafés auch so entstanden sind, sozusagen als Wartsaal für die Leute, die ihr Auto abholen wollen, und dann ist es vielleicht noch nicht ganz fertig und sie setzen sich hin und bekommen einen Kaffee angeboten von der Werkstatt, und so hat sich das vielleicht immer weiter ausgebreitet. Frauen sind eher selten dazu. Also ich glaube, in diesem Café Downtown wird kaum jemals eine Frau sitzen. Ich kenne allerdings andere Cafés, etwa in Zamalek oder auch nicht so weit von hier ist dieses berühmte Café Sachrat al-Bustan, das gleich hinter dem Café Risch, diesem Literaturcafé ist und auch ganz nah beim Tahrirplatz. Das ist eher ein intellektuellen Café. Da verkehren ganz viele Journalisten, Schriftsteller, Verleger, Künstler. Und dort in diesen intellektuellen Zirkeln und Künstlerzirkeln hat es immer auch einige Frauen. Also nicht, vielleicht nicht die Hälfte, aber so ein Viertel der Leute sind dort schon Frauen, die sich dann eben auch unterhalten und wo es ausgelassen zugeht, wo Kaffee getrunken wird, geraucht meistens. Und sonst ist die Gesellschaft, die traditionelle ägyptische Gesellschaft, ist ja schon recht stark nach Geschlechtern getrennt. Also dass die Frauen dann eher drin bleiben und die Männer sitzen in diesen typischen Männerstraßencafés. Diese Straßen, die sind eigentlich ein Wohnzimmer, wo die Männer sitzen und ihren Tag verbringen bei netten Gesprächen. Man unterhält sich vielleicht manchmal auch mehr oder weniger politisch. Also während dem Revolutionsjahr, also so um 2011, auch 2012, waren die Gespräche dann sehr stark politisiert. Man hat besprochen, wie das jetzt war und man war sehr stolz. Die meisten Leute waren sehr stolz darauf, dass sie diese Revolution zustande gebracht haben, dass sie diesen Mut aufgebracht haben, zu demonstrieren. Und alle haben sozusagen etwas ihre Heldengeschichten erzählt, was da alles passiert ist und wie toll das war. Und sonst werden halt Alltagsgeschichten oder man spricht über Fußball oder erzählt sich vom Enkelkind oder vom Auto oder ich weiß auch nicht was. Es ist halt so eine Art Smalltalk, was da geführt wird. Ja, Smalltalk, also bei uns hat das ja vielleicht eine ähnliche Funktion, nur wird das viel weniger praktiziert. Also in Kairo merke ich schon immer wieder auch, dass dieser Smalltalk, also wenn man als Europäerin hinkommt, irritiert einem manchmal, weil man sich doch gewöhnt ist, man möchte bald mal auf den Punkt kommen, etwas erreichen, etwas erfahren, sehr häufig, gerade als Journalistin. Und dann merkt man, die Leute plaudern und reden um den heißen Brei. Und erst, wenn man sich dann länger so ein bisschen reinversetzt, merkt man, dass dieses Sprechen sehr wohl eine ganz wichtige Funktion hat. Und zwar dieses Funktion, es ist so eine Art soziales Bindemittel. Es hält die Leute zusammen, man vermittelt den anderen. Ich will, dass wir eine gute Stimmung haben zusammen. Und man spricht sehr, sehr selten in der Öffentlichkeit oder auf der Straße über schwere Probleme, sondern man versucht, sich eine gute Stimmung zu machen, man versucht, Witze zu erzählen, etwas Schönes zu erzählen, eine Geschichte oder zu lachen. Und das nennt man dann auch Dama Khafifa, also man sagt dann auch, jemand hat ein leichtes Blut, also Dama Khafifa, das heißt ein leichtes Gemüt und ist unterhaltsam und man spricht gern mit ihm. Das ist sehr positiv gemeint, also gerade wenn man es auch irgendwie als Europäerin mal schafft, sei es jetzt einen Witz zu machen oder etwas zu erzählen, dann sind sie ganz begeistert und sagen, du bist ja fast wie eine Ägypterin, du hast Dama Khafifa. Ein großes Kompliment. Ich selbst war auch öfters in solchen Cafés, meistens in Begleitung, allein war es mir dann auch nicht so wohl. Und eben, die sind auf der Straße, das heißt, es ist schon mal laut. Sei das überhaupt, wenn man jetzt hier in der Nähe von Downtown ist, also von den größeren Straßen, sowieso ein permanenter Lärmpegel. Es ist natürlich auch laut von diesen Autos, die da langsam herfahren, abstellen, parkieren, wieder anfahren. Oder das ist eine Werkstatt, das muss man sich vorstellen. Da kommen die Mechaniker, die übrigens in Kairo Mekaniki genannt werden. Die lassen dann den Motor an, es wird lärmig, dann stellen sie wieder ab. Und das scheint doch überhaupt niemanden zu stören, das gehört einfach dazu, das ist der Alltag. Und entsprechend stinkt es natürlich, also es ist überhaupt nicht so etwas wie ein gemütliches Straßen- oder Gartencafé, wie wir das in Europa eher gewohnt sind, sondern man hat den Blick direkt auf die offene Motorhaube oder in die Werkstatt. Man riecht auch das Öl und das Benzin. Und das ist Alltag, das gehört einfach dazu. 2011, da in diesem Revolutionsjahr, bin ich selbst in einem dieser Cafés gesessen, und zwar in diesem Sachrat al-Bustan, also in der Nähe des Tahrirplatzes. Und da wurde zuerst halt gesprochen, wann wieder eine Demonstration sein wird oder was gerade passiert wird. Es wurden auch viele Gerüchte rumgeboten. Und da gab es mal eine Situation, plötzlich sind die Kellner ganz wild durcheinander gerannt und haben gerufen, man soll alle reingehen, und die haben dann die Stühle und die Tische eingesammelt und haben die Leute entweder gesagt, geht weg oder kommt ins Café rein, weil es gibt irgendwie eine Polizeirazzia oder Polizei kommt eine Demonstration auflösen. Da hat sich also irgendwie ganz kurzfristig eine Demonstration gebildet, ein kleiner Protestzug, und die Polizei kam dann mit Wasserwerfern, aber das ist nicht dann bis zum Café hingekommen. Also das ist dann nach 10 Minuten war dann wieder Entwarnung. Dann gingen alle wieder raus. Aber eben weil das so nah am Tachierplatz war, war da immer wieder auch so explosive Stimmung oder so Angst, dass da etwas passieren könnte. Ich bin selbst ja 1995 zum ersten Mal in Kairo gewesen und dann immer wieder, also auch kurz vor der Revolution, also da fast jedes Jahr mal, und ich habe immer wieder diese Schriftsteller getroffen, ich habe viele Interviews gemacht und war dann so in den letzten 5, 6, 7 Jahren vor der Revolution, war ich immer wieder sehr erstaunt, wie freizügig auch und wie frech die Autoren eigentlich schreiben, und dachte ich mir komisch, ich dachte immer, da wäre Zensur und man darf das nicht. Und ich merkte auch, da ist eine sehr, sehr heftige Stimmung. Es gab auch all diese Organisationen, diese Schriftsteller für den Wandel, die Ärzte für den Wandel. Und es kamen diese unabhängigen Zeitungen, wurden gegründet, die eine riesige Leserschaft hatten, also nicht staatliche Zeitungen. Das ist mir sehr aufgefallen und ich habe es nicht so ganz begriffen. Also wo fängt dann die Zensur an und warum? Und die Schriftsteller sagt mir auch, Zensur gibt es eigentlich nicht systematisch, sondern nur, wenn man das Pech hat, dass ein Buch, ein kritisches Buch, jemandem in die Hände gerät, dem es nicht passt, der kann dann ein Verbot anstreben. Aber es gibt keine institutionalisierte Zensur für Literatur, also dass ein Buch zuerst bewilligt werden müsste. Und als dann der Moment der Revolution kam, ist das mir plötzlich so schlagartig bewusst geworden, dass das tatsächlich, obwohl es einerseits eine Überraschung war, aber dann doch diese Bücher, die ich da alle gelesen hatte vorher und diese vielen Gespräche, die ich geführt hatte, hat mir plötzlich klar gemacht, das hat was beigetragen. Also das ist eine Spannung und ein Widerstand gewachsen, langsam immer mehr, der dann zur Explosion kam. Plötzlich erschien mir das sehr folgerichtig, obwohl ich das ja nicht voraussehen konnte. Auch Ägypter haben mir dann gesagt, das haben sie, diese Revolution hätten sie überhaupt nicht erwartet. Ein Intellektueller hat mir auch gesagt, er hätte das den Ägyptern oder uns Ägyptern habe ich das gar nicht zugetraut, so etwas, wirklich so aus diesem Mut. Doch, wenn man dann zurück wieder denkt oder gerade auch, wenn man die Literatur ansieht, glaube ich, mehr hätte man da etwas spüren können, wenn man das gesucht hätte. Die Revolution war ja dann ein großer Aufbruch, also eine große Begeisterung hat die bei den Leuten ausgelöst und auch sehr viel, hat das Selbstbewusstsein sehr, sehr gestärkt. Also weil sich viele Leute gesagt haben, wir sind so mutig und wenn wir zusammen, auch wenn wir uns doch eigentlich machtlos fühlen, wenn wir zusammen auf die Straße gehen, wir können was erreichen. Und es ist eine ganze Revolutionsfolklore eigentlich entstanden mit Souvenirs auf der Straße, mit T-Shirts bedruckten und dieses Revolutions, also der Anfang der Revolution war ja 25. Januar, dieses Datum wurde dann immer wieder überall rumgeboten. Also eine große Euphorie, die dann schon im Verlauf des Jahres, Ende 2011, vielleicht 2012, dann immer ein bisschen kleiner geworden ist oder hin und wieder sagen dann Leute, ja, die Revolution geht weiter, wir sind noch nicht am Ende, wir werden immer noch vom Militär kontrolliert. Aber inzwischen ist das jetzt schon einer großen Frustration und großen Ernüchterung gewichen, vor allem weil jetzt die Repression eigentlich immer stärker und immer stärker wird. Und was mich im 2013 war ja so ein Zwischenjahr, als die Muslimbrüder an der Macht waren und als die dann vom Militär gestürzt wurden, da ist ja im Vorgängig war da noch so eine wirklich eine Volksbewegung. Ich dachte auch, da ist jetzt doch kommt eine demokratische Bewegung auf. Die nannten sich Tamarot, das heißt eigentlich Rebellion, nicht Revolution, sondern Rebellion. Und da haben wirklich Leute auf der Straße Unterschriften gesammelt, um den Präsidenten, den Islamistenpräsidenten Mursi aufzufordern, zurückzutreten. Sie sagten, wir wollen mehr Unterschriften sammeln als die Zahl, wie er gewählt worden ist, also die Anzahl Stimmen, mit denen er gewählt worden ist. Diese Stimmen wurden angeblich gesammelt, kann man natürlich nicht beweisen. Aber dann sind diese Demonstrationen immer größer und stärker geworden und dann hat ja das Militär dann eingegriffen und den Präsidenten gestürzt. Und das war im Moment, hat das sehr hoffnungsvoll ausgesehen, aber dann hat man schon ein paar Wochen später dann auch gemerkt, dass jetzt eigentlich nur noch das Militär sagt, wo es durchgeht und die ungeheure Gewalt, mit der das Militär gegen die Muslimbrüder vorgegangen ist und sehr bald auch gegen andere Kritiker, hat eigentlich schon gezeigt, dass das eine sehr gefährliche Entwicklung ist. Und da hat mich besonders eigentlich erschreckt, dass doch recht viele Schriftsteller und Journalisten auch das Militär verteidigt haben, das gesagt haben, das war notwendig oder das Militär schützt uns vor diesen Islamisten, weil die sind wirklich das Verderben. Und diese Haltung ist aber inzwischen, hat sich das auch wieder geändert. Also heute gibt es von diesen Intellektuellen kaum mehr jemanden, der noch hinter dem Regime von Präsident Sisi steht. Die Hoffnung ist jetzt ziemlich am Ende. Also viele sagen, also ich lebe jetzt noch dort, weil halt meine Familie da ist, aber wenn ich mehr Repressionen gehe, dann verlasse ich das Land, wenn ich kann. Das können natürlich nicht alle, vor allem das können überhaupt nicht viele, aber von den Intellektuellen merkt man auch, dass sehr viele jetzt auch ihre Arbeit immer stärker ausdehnen nach Europa, dass sie immer wieder Aufenthalte machen in Europa, dass sie sozusagen ein bisschen Luft schnappen können und dann doch versuchen halt in Ägypten weiterzumachen. Ja, die Bilder in diesem Buch sind ja 2-3 Jahre vor der Revolution entstanden und eigentlich sollte man denken, es sei sehr viel passiert seither und es hätte sich wahnsinnig viel verändert. Eben während der Revolution hat auch alles sehr anders ausgesehen. Das war ungeheuer bunt und lebendig. Also es gab auch eine große, der öffentliche Raum, der ist ja jetzt wieder vor allem eben durch Autoverkehr und Geschäfte besetzt. Es gab eine Zeit lang, 1-2 Jahre hat das funktioniert, ein Kulturfestival, was jeden Monat in etwa 5-6 verschiedenen Städten in Ägypten stattgefunden hat. Und zwar ein Kulturfestival, ein breites Festival, also nicht mit hochkarätiger, klassischer Kultur, sondern wirklich für die einfachen Leute. Das sind auch viele Familien, oder auch sicher auch Analphabeten, Leute, die kaum lesen und schreiben können, sind dorthin gezogen, haben sich Filme angesehen, haben Musik gehört und sich getroffen und unterhalten. Also die Kultur hat sich da wirklich einen öffentlichen Raum erobert und das wurde dann mit der Zeit immer häufiger verboten oder es wurde auch mal gestört von aggressiven Schlägertrupps und dann hat die Polizei eben nicht eingegriffen, also hat dann die Kulturleute nicht beschützt und mit der Zeit ist das jetzt eingegangen. Das gibt es auch nicht mehr. Und jetzt finde ich doch, dass eigentlich die Bilder heute erschreckend ähnlich aussehen. Man merkt den Leuten an, die Stimmung ist sehr gedrückt. Von außen sieht die Stadt eigentlich wieder ähnlich aus wie früher. Im Band Frühstücksgasse sehen wir weitere Kulturinstitutionen. Also man sieht da auf dem zweiten Bild des Bandes, sieht man so Fähnchen-Girlanden und dort ist gerade auf der rechten Seite darunter ist das Rauerbeet-Theater. Das ist ein unabhängiges Theater, wo Theatergruppen, die alle nicht subventioniert sind, dort ihre Stücke aufführen. Da gab es auch in der, das war kurz vor der Revolution, das ist eben auch so ein Projekt, das in den Jahren vor der Revolution entstanden ist, also wo man sagen kann, da war eben schon diese Aufbruchsstimmung, also längst bevor dann die großen Demonstrationen anfingen. Und da wurde unter anderem auch ein Theaterstück aufgeführt, das etwa ein halbes Jahr nach der Revolution inszeniert wurde von Leyla Soliman mit Tänzern, Theaterleuten, aber auch mit Aktivisten von der Straße. So eine Collage war das, Collage mit Tanz, Filmbildern, Fotos. Die wurde übrigens auch in der Schweiz am Theaterspektakel gezeigt, 2012, denke ich, war das. Und das wurde dann auch im Rauerbeet-Theater gezeigt, während etwa 3 Abenden oder 4 und zwar auch immer ausverkauft. Das war dann, alle wollten das unbedingt sehen, das war auch, Leute standen bis zur Straße raus. Dieses Theater thematisierte eigentlich diesen ganzen Aufbruch, die Revolution. Es zeigte auch Bilder von der Revolution, es zeigte die Hoffnungen und auch die Angst und die Gewalt, die dort geherrscht hat. Dann zu diesem Theater oder das Theater, muss man sagen, gehört eigentlich zu der Townhouse-Galerie, die auf dem gleichen Bild ein bisschen weiter zurückversetzt, das große Gebäude auf der linken Seite. Das ist ein Ausstellungsgebäude mit Bibliothek. Das gibt es inzwischen schon seit 15 Jahren. Das gehört zum Zentrum eigentlich von Kairos Kulturleben, vom Kunstleben. Da gibt es auch jeden Monat einmal eine Vernissage mit einer neuen Ausstellung. Kurz nach der Revolution war da bereits eine Ausstellung mit Revolutionskunst. Also vorwiegend Fotos waren das natürlich und mit Fahnen. Es waren ziemlich heroische Bilder, es sieht aus wie von der Französischen Revolution. Es gibt dann eben auch hier ein Café oder mehrere Cafés, die sich da reihen und wo die Leute dann eben auch stundenlang rumsitzen und plaudern und sich besprechen. Diese Bilder sind ja von 2-3 Jahren vor der Revolution entstanden und diese florierenden Kulturlokale, die wurden kürzlich, das heißt, die wurden im Dezember 2015 wurden die geschlossen, also es gab Razzien, es wurden Dokumente beschlagnahmt, Computer, Laptops, weil die Behörden wahrscheinlich, die das Regime Angst hatte, dass kurz vor dem 5. Jahrestag der Revolution, dass es zu großen Demonstrationen käme und diese Kulturorte, die waren ja auch im Prinzip Versammlungslokale für Aktivisten. Also sowohl das Rauer B-Theater wie die Townhouse-Galerie, wie ein bisschen weiter hinten, dort ist das der Merit-Verlag, das ist ein auch recht revolutionärer Verlag, der zahlreiche der jetzt bekannten, eigentlich Bestseller-Autoren, erstmals abgedruckt hat, als sich kein anderer Verlag getraute, die abzudrucken, also etwa Aswani oder auch jetzt der Krimi-Autor Ahmed Murad, die wurden dort, ihre ersten Bücher wurden dort publiziert. Und dieses Verlagslokal war eigentlich, liegt ganz nah beim Tahrirplatz und war auch während der Revolution und auch nachher noch wie ein Versammlungslokal für Aktivisten, die sich dort jeden Abend getroffen haben. Und auch das wurde, da ist die Polizei aufmarschiert und hat dort auch sogar einen Mitarbeiter mitgenommen, verhaftet und Dokumente mitgenommen. Lange Zeit, also auch noch während der Revolution, hatte ich immer den Eindruck, dass die Kulturschaffenden, gerade auch Literaten, eine gewisse Narrenfreiheit noch genießen im Vergleich zu Journalisten, die immer sehr stark unter Druck waren. Und jetzt merkt man, dass das Regime also auch sehr massiv gegen Kulturschaffende vorgeht. Wenn man in diese Gasse sieht, die Frühstücksgasse, dann fällt einem gleich auf, gerade bei den ersten beiden Gebäuden, dass die sind voll von Abfall. Also da liegt alles Mögliche, Plastik wahrscheinlich, viel Plastikabfall, Holz, Metall. Man hat den Eindruck, diese Dächer sind eigentlich eine Müllhalde. Bei uns würde man wahrscheinlich wunderbare Terrassen daraus bauen und den Abend genießen und dort wird einfach der Abfall raufgeworfen. Zum Teil vielleicht auch Dinge, die man denkt, die kann man wieder mal brauchen. Aber eigentlich ist das Abfall, und Kairo hat ja ein großes Abfallproblem, obwohl zum Teil regelmäßig die Abfallwagen durchfahren, also die Müllabfuhr durchkommt und Zeugs einsammelt. Das ist nicht in allen Quartieren gleich. Ich kenne es etwa von Zamalek, wo fast täglich die Müllabfuhr durchkommt und dennoch sieht man auf den Straßen nach wie vor große Abfallberge, wo man einen Bogen drum machen muss. Die stinken zum Teil auch, weil es zwischendurch halt, dann kommt die Müllabfuhr doch nicht oder die Leute kümmern sich nicht darum oder sie zahlen die Müllgebühr nicht. Das kann auch sein, weil dann kommt dann einmal im Monat jemand einkassieren für die Abfuhr und dann, wenn jemand halt in einem Haus nie bezahlt wird, kommt er vielleicht nicht mehr abholen. Also der Abfall ist ein großes Problem in Kairo. Man sieht hier auf einem dieser Bilder, oder ich glaube auf mehreren ist das drauf, sieht man in dieser Frühstücksgasse so einen Stand, man sieht einen Mann dran stehen, da wird Frühstück zubereitet, also Frühstück, das heißt in Ägypten Ful, also dieses Bohnenmus, oder Tameya, was wir hier Falafel nennen, aber in Ägypten ist das Tameya. Das ist so das sind die Hauptbestandteile. Zum Teil hat man das dann auch noch mit einem Spiegelei kombiniert und das wird dann oft in Brottaschen oder zwischen Brote geklemmt und so gegessen mit einem Tee dazu. Viele machen das gleich dort am Stand, aber es ist auch sehr verbreitet, dass man das dann ausliefert, dass man das in die Büros etwa, in die Zeitungsredaktionen oder in Geschäfte, in Buchhandlungen. Und zum Teil haben die Geschäfte haben meist Angestellte, die sozusagen der Teejunge oder der Teemann, der geht dann Frühstück holen, also der geht dann für die ganze Belegschaft in solch ein Frühstückscafé und holt dann die Full-Sandwich. Wenn man da durchspaziert, sieht man vor allem Männer dort sitzen und essen. Zum Teil stehen, einige sitzen, viele stehen auch rum und plaudern. Das ist eher selten eine Frau dabei. Das ist eher eine Männergeschichte wie die Cafés. Dann dieses Frühstück ist nicht früh am Morgen, das ist meistens irgendwann am Vormittag. Und vielleicht nennt man auch all diese Mahlzeiten bis zum richtigen Mittagessen, nennt man Frühstück. Also ich habe auch schon erlebt, dass um eins am Mittag mir ein Frühstück angeboten wurde, das eben von so einem Takeaway-Stand kam. Und das kann man wirklich fast zu jeder Tageszeit haben. Also das läuft dann mehr oder weniger den ganzen Tag. Also im Ramadan sieht man natürlich überhaupt kein Essen auf der Straße, weil da ist das wirklich tabu, das Essen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Man sieht dann aber eben kaum, ist die Sonne untergegangen, das ist dann eben auch so schnell, das ergießt sich dann auch die Cafés wie ein Lavastrom auf die Gassen. Überall werden sofort schnell die Tische gedeckt, wenn die Sonne untergegangen ist und dann fangen die Leute zu essen an, dann sehr üppig, also mit Salaten und Vorspeisen und Fleisch und Süßigkeiten und dann wird eben die halbe Nacht dann noch weiter Süßigkeiten gegessen, eben dieses Ramadan-Gebäck, was man in El Abd etwa bekommt, in dieser Konditorei. Und da wird die ganze Nacht geschlemmt. Also der Begriff Fastenmonat Ramadan kommt mir oft etwas komisch vor, weil nur tagsüber wirklich gefastet wird und in der Nacht geschlemmt. Im Bandcinema Odeon sieht man auf den letzten paar Bildern so ein großes, schmuckloses Dach und darunter befindet sich eben dieses Cinema Odeon. Als ich das sah, ist mir gerade eingefallen, als ich das erste Mal in Kairo war und einfach so ganz unbedarft in ein Kino ging, weil ich mir dachte, ja, ich schaue mir mal den Film an, das ist vielleicht ein ägyptischer Film. Und als ich da reinkam, merkte ich, das ist offenbar gar nicht üblich, dass eine Frau da allein ins Kino geht. Alle haben mich komisch angeschaut. Die Leute im Kino, das waren vorwiegend Männer, Gruppenmänner oder Freunde zusammen, kaum mal eine Familie. Und der Film war dann auch eher etwas Unbedarftes, eine mehr oder weniger eine Liebesgeschichte. Und ich habe dann auch gemerkt, dass eigentlich das Ziel vom ins Kino gehen, also diese Jungs, die da im Kino gesessen sind, die waren nicht besonders cinephil oder wie man das nennen will, sondern die haben eigentlich nur auf die Szenen gewartet, wo die Frauen ihre Bluse etwas auftaten. Und deshalb habe ich dann auch gemerkt, das ist eine ganz andere Einstellung von Kino, also all dieses Verbotene, was man da sehen konnte. Und was ich sehr erstaunlich finde, dann während der Revolutionszeit, als die Leute sich sehr stark politisiert haben, gab es ja auch dann Filme eben über die Revolution, über den Aufbruch und über die Kulturszene und Visionen. Und diese Filme liefen dann eben nicht im Kino, die liefen dann allenfalls in Kulturlokalen, also etwa im Brauer B-Theater, aber vielleicht auch im Goethe-Institut und in solchen Lokalen. Und wo sie vielleicht auch noch stattfinden, das ist in diesen ganz neuen Kinos, weil diese Art, das Cinema Odeon ist schon wieder etwas veraltet fast. Die ganz neuen Kinos, die findet man nämlich heute in den Shopping-Malls, in den großen, das sind dann so Multiplex-Kinos oder auch in den Luxus-Hotels. Und dort eben stark klimatisiert, dort laufen dann so die aktuellen neuen Filme, auch europäische Filme oder eben auch ägyptische Filme, die vielleicht auch an einem Festival laufen. Was heute eben wieder der Fall ist, man merkt das auch in der Literatur, ist diese Phase der eigentlich Ernüchterung oder Frustration nach der Revolution, die so gescheitert ist, muss man eigentlich sagen, oder bis jetzt zumindest nicht ans Ziel gekommen ist. Also diese ganze Politisierung ist auch wieder gewichen einem Eskapismus eigentlich fast, also dass man eher Unterhaltungsliteratur liest, dass man sich auch wieder so Filme ansieht, so etwas belanglose Filme, wo zwei sich kennenlernen und bis zum ersten Kuss. Eben auch so eine Fluchtbewegung. Man will sich nicht mehr mit der Gegenwart auseinandersetzen, weil die zu frustrierend und zu hart ist. Und so flüchtet man sich eben in diese Kinowelt, wie es im Cinema Odeon, wie man es dort auch auf den Plakaten sieht. Es ist so natürlich auch von der Regierung gewollt und was überhaupt unterstützt wird von der Kultur dort, von der Kulturpolitik, das sind weitgehend also gesellschaftlich harmlose, unbedeutende Unterhaltungsstücke, also dass man wirklich die Leute ruhig stellt mit etwas, wo sie sich vergnügen können. Man tut das auch so gönnerhaft, dann wird das so dargestellt als wir tun etwas fürs Volk, wir tun etwas für euch. Also die Regierung stellt sich ja meistens immer sehr paternalistisch, so als Vater, der für seine Kinder sorgt. Da und Aufmüpfiges wird kaum gefördert. Das kann meistens dann eher durch selbst eigene Finanzierung oder mit ausländischer Finanzierung können dann solche kritischen Filme, Dokumentarfilme oder auch Spielfilme, die etwas sehr Eigenes realisieren, gemacht werden. Aber die sind Kulturpolitik gibt es für so etwas eigentlich nicht. Im Band Cinema Odeon gibt es einerseits das Kino, das Cinema Odeon, das auch unter diesem Dach ist, unter diesem breiten Dach. Und gleich daneben gibt es ein Hotel Odeon, das ist so ein Drei-Stern-Hotel, ein bisschen heruntergekommen, aber doch noch so mit einem alten Charme. Und das hat eine wunderbare Terrasse. Die Terrasse ist eigentlich das Schmuckstück, finde ich, dieses Hotels, weil da kann man sich nämlich auch aus diesem Lärm und aus dem Gestank der Stadt ein bisschen flüchten hinauf, wo man ein bisschen frischere Luft hat. Dort gibt es auch Bier, dort ist auch so ein Künstlertreff. Das galt übrigens lange als Schwulentreff, dieses Hotel. Und das hat so einen abenteuerlichen Lift, wie es übrigens auch viele in Kairo gibt. Und an diesen kann ich mich besonders erinnern, weil wenn da die Tür zuging innen, also der ist innen auch ganz verspiegelt, und wenn die Tür zuging und der Lift anfuhr, merkte man plötzlich, es gibt da so einen Spalt in der Ecke. Und wenn man mit diesem Lift drauf fährt, dann sieht man plötzlich, da ist ein Spalt noch in der Wand, da sieht man durch und sieht man in den Liftschacht hinein. Und das wird einem ziemlich dann mulmig zumute und man versteht plötzlich, dass viele Ägypter, wenn sie in den Lift steigen und auf den Knopf drücken, dass sie immer noch sagen, Inshallah, das heißt nämlich hoffentlich oder so Gott will, komme ich überhaupt oben an und stürze nicht ab.